Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Sartori und heute heißt unser Thema Schwangerschaft statt Wechseljahre, Vater werden mit Ü50, späte Elternschaft und was zu beachten ist. Paare werden immer älter, bevor sie das erste Mal Eltern werden. Eine Schwangerschaft mit über 40 ist keine Seltenheit mehr. Väter haben oft schon die 50 erreicht. Das entspricht einer zeitgemäßen Lebensplanung und ist dank der Fortschritte der Reproduktionsmedizin oft auch machbar. Aber mit zunehmendem Alter der Frau sinkt die Chance, dass sie schwanger wird. Das Risiko für Komplikationen während der Schwangerschaft steigt zur gleichen Zeit. Und auch mit zunehmendem Alter des Vaters wächst das Risiko für verschiedene Krankheiten des Kindes. Was muss man also bei einer späten Elternschaft beachten? Wo liegen die Möglichkeiten und wo die Grenzen der modernen Reproduktionsmedizin? Über diese und andere Fragen möchten wir heute in der Sprechstunde mit Ihnen sprechen. Schwangerschaft statt Wechseljahre, Vater werden mit Ü50, späte Elternschaft und was zu beachten ist. Das ist heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten beschäftigen wir uns dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin mit den Herzen der Frauen. Die sind nämlich anders als die Herzen der Männer. Sie schlagen anders als die Herzen der Männer. Und wir blicken auf die Rolle von Robotern in der Chirurgie. Werden sie tatsächlich irgendwann den Chirurgen oder die Chirurgin ersetzen? Soweit die Übersicht. Und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast bei mir in der Sendung hier im Studio ist heute Dr. Dunja Baston-Büst. Sie ist Reproduktionsbiologin und am Uniklinikum Düsseldorf ist sie stellvertretende Leiterin des IVF-Labors, der Unicare D-Kryobank und des Unikit-Forschungszentrums. Außerdem ist sie Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin. Hallo, schön. Willkommen in meinem Studio.
Ja, schönen guten Morgen,
schön, Frau Sartori. Dass Sie da sind. Frau Dr. Baston-Büst, seit Jahrzehnten steigt das Alter, mit dem Frauen und Männer zum ersten Mal Eltern werden. Frauen sind im Durchschnitt heutzutage 32 Jahre alt, Männer 35 Jahre alt, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Das sind jetzt die Durchschnittszahlen. Jetzt blicken wir doch mal zuerst auf die Frauen. Was bedeutet das, wenn eine Frau mit, sagen wir mal, 38 Jahren, 40 Jahren schwanger werden möchte zum ersten Mal? Was bedeutet das für ihre Chance, schwanger zu werden?
Ja, also ganz generell halt im steigenden Alter nimmt natürlich die Chance, schwanger zu werden, ab, weil tatsächlich die Zahl der Follikel im Ovar, also im Eierstock, dezimiert ist und schon Richtung Wechseljahre tatsächlich geht.
Follikel ist quasi das, was nachher zur Eizelle wird.
Genau, der Follikel trägt die Eizelle und nährt sie, ja.
Und wann beginnt denn der Abstieg? Also wann ist eigentlich so die Zeit am günstigsten, in welchem Alter?
Die optimale Fertilität liegt tatsächlich zwischen 22 und 32 Jahren.
Und danach
nimmt es rapide ab.
Und dann, wenn die Frau dann in die Wechseljahre kommt, dann ist wirklich Schluss?
Dann ist Schluss, beziehungsweise halt eben der Pool, wie gesagt, nimmt tatsächlich ab. Und halt eben der Körper versucht hinten raus, deshalb auch diese Wechseljahresbeschwerden oftmals, noch die letzten Follikel zu rekrutieren zum Wachstum und halt eben Eizellen freizusetzen.
Ja. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit einer Frau gesprochen, die mit fast 42 Jahren ihr erstes Kind bekam. Hören wir doch mal rein, wie sie ihre Schwangerschaft erlebt hat.
Ich bin 2016 schwanger geworden, da war ich 41 und das Kind kam dann kurz vor meinem 42. Lebensjahr. Und alles in allem kann ich sagen, dass es eine wirklich glückliche Schwangerschaft war. Es ist alles gut gelaufen, aber natürlich lag am Anfang die große Angst darüber, was man ja immer so mithört, späte Geburt, späte Mütter, da kann dann schon mal was passieren mit dem Kind. Und ich hatte auch den Fall in der Familie, dass meine Schwester aufgrund ihres Alters, die war auch schon älter, als sie versuchte, das zweite Kind zu bekommen. Und das hat lange nicht geklappt. Das war sehr unglücklich mit mehreren Fehlgeburten. Und ich musste da die ersten Monate doch sehr versuchen, nicht die Nerven zu verlieren, um mich nicht diesen Gedanken hinzugeben, was ist jetzt, wenn dieses Kind, das ich mir so, so sehr gewünscht habe, vielleicht behindert ist oder irgendwas anderes damit ist. Muss ich mich dann mit der Frage auseinandersetzen, behalte ich das? Könnte ich das überhaupt durchziehen, dann das Kind nicht zu behalten? Das waren alles so Sachen, die mich wahnsinnig umgetrieben haben und die mich dann erst tatsächlich mit dieser großen Untersuchung, die man hat, diese Feindiagnostik, wo man dann relativ genau und sicher sagen kann, dass in meinem Fall schönerweise nichts sein würde, da habe ich dann wirklich gesagt, okay, jetzt werde ich auch einfach da aktiv nicht mehr dran denken. Das hat auch geklappt. Ich konnte mich da wirklich reintun in so ein Mindset, dass ich nicht mehr daran gedacht habe ab dem Moment. Und da war es dann auch unbeschwert und schön. Dann konnte ich mich sehr drauf freuen. Und ich hatte tatsächlich auch, abgesehen von den, glaube ich, recht üblichen ersten 3 Monaten Übelkeit, dann keine großen Beschwerden mehr. Also klar, es wird dann am Ende, wird es dann nochmal beschwerlich, wenn der Bauch rund wird und das Wasser in den Beinen ist und die ganzen unschönen Sachen dazukommen, aber trotzdem schwebte da so ein großes Glücksgefühl drüber. Und ich habe mich sehr drauf freuen können. Ja, ich habe auch, glaube ich, wirklich sehr gestrahlt immer. Und das Kind ist kerngesund, ist jetzt 6 Jahre alt und eine große Freude.
Das Kind ist eine große Freude. Was für ein schöner Satz. Eine Schwangerschaft, die auch gut verlaufen ist. Die Mutter hatte ja doch sehr große Sorgen, auch nicht ganz unberechtigt. Frau Bastonbüß, das Risiko für Komplikationen oder Krankheiten des Kindes steigt ja schon mit dem Alter der Mutter. Wie deutlich steigt das? Also wie macht sich das bemerkbar?
Ja, zum Beispiel über 35 Jahren steigt halt einfach das Risiko für die ja sehr bekannte Trisomie 21, für das Down-Syndrom eklatant an. Davor haben natürlich halt einfach viele ältere Mütter Angst und das war jetzt auch hier das hier beschriebene Ersttrimester-Screening halt eben, wo ausgemessen wird, wie groß oder wie dick vielmehr ist die Nackenfalte und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind halt vor allem Trisomie 21 hat.
Das ist so eine Untersuchung, die man machen kann, nicht muss, genau. Die einen Hinweis gibt. Keine absolute Sicherheit, aber ein Hinweis, ob dieses Down-Syndrom vorliegt, diese Chromosomenveränderung.
Genau und ansonsten halt eben klar, ältere Schwangerschaft bringt halt einfach ja Risiken mit sich, auch im Sinne von Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel oder auch ja bestehende Vorerkrankungen, die einfach auch durch eine Schwangerschaft verstärkt werden können.
Und wie ist das bei der Entbindung? Sieht man auch da, dass es riskanter ist? Ist ja auch jedes Mal wieder irgendwie ein heikler Prozess so ein bisschen, der oft gut geht, aber auch ein besonderer Prozess ist?
Ganz generell in den westlichen Nationen sehen wir halt eine höhere Sektio, also Kaiserschnittrate. Oftmals auch auf Wunsch der Patienten, weil sie halt eben vermeintlich glauben, das wäre die sicherere Variante. Das ist halt zu erkennen. Aber ansonsten nein.
Gucken wir nochmal auf die Männer. Gilt das denn auch für Männer? Das heißt, wenn Männer mit zunehmendem Alter das erste oder zweite Kind bekommen, sinkt dann auch die Fähigkeit, überhaupt ein Kind zu zeugen? Spielt das Alter bei Männern da auch eine Rolle?
Ja, nur es ist halt eben nicht so eklatant wie bei den Frauen, die halt quasi, deren Pool halt aufgebraucht ist, sondern bei den Männern ist es halt eben auch ein gradueller Abfall halt eben der Spermiogrammparameter. Wir können halt wirklich ein Spermiogramm, also ein Ejakulat eines Mannes analysieren und halt zum Beispiel auf die Beweglichkeit schauen, auf die Anzahl an normal geformten Spermien. Und da sieht man halt einfach, mit zunehmendem Alter nehmen halt diese Parameter ab.
Und der Mann braucht ja eine bestimmte Anzahl von möglichst schnellen, agilen Spermien, damit eins dann auch wirklich es bis zur Eizelle schafft.
Absolut.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit sinkt dann auch ein bisschen.
Genau.
Und wie ist das mit dem Risiko, dass das Kind bestimmte Krankheiten oder Beeinträchtigungen hat? Spielt da auch das Alter des Vaters eine Rolle?
Spielt es auch, aber halt eben die Eizellen sind halt eben entscheidender in dem Moment tatsächlich. Also es gibt natürlich Studien auch dazu und es gibt auch genetische Erkrankungen halt eben, die auf den Mann tatsächlich ja zurückzuführen sind, ganz klar. Aber der große Effekt kommt durch die Eizelle.
Würden Sie denn sagen, wenn ein Paar dann, sagen wir mal, die Frau ist 40, der Mann ist 50 und sie versuchen schwanger zu werden, aber es funktioniert nicht, sollten dann gleich beide sich untersuchen lassen, um zu gucken, woran es liegt? Oder was würden Sie sagen?
Ja, absolut. Und zwar ist es halt so, die Weltgesundheitsorganisation erkennt halt Kinderlosigkeit bzw. halt unerfüllten Kinderwunsch nach einem Jahr als Krankheit an. Aber je älter die Frau ist, umso eher sollte der Weg halt in ein spezialisiertes Zentrum gehen. Und in den spezialisierten Kinderwunschzentren steht halt das Paar wirklich im Fokus, sodass halt Untersuchungen bei der Frau eingeleitet werden, aber auch beim Mann und auch möglichst schnell halt eben agiert werden kann.
Weil dann wirklich jeder Monat zählt.
Ja, weil jeder Monat zählt.
Und was würden Sie sagen, möglichst schnell? Also wenn ein Paar, sagen wir mal, ein halbes Jahr lang versucht hat, schwanger zu werden?
Genau. Also bei tatsächlich ja, Patienten beziehungsweise halt eben bei Frauen über 38 tendieren wir zu dem halben Jahr und dann halt eben wirklich in die Hände von Spezialisten geben.
Schwangerschaft statt Wechseljahre, Vater werden mit Ü50, späte Elternschaft und was zu beachten ist, das ist heute unser Thema. Und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, die Reproduktionsbiologin Dr. Dunja Baston-Büst vom Interdisziplinären Kinderwunschzentrum der Uniklinik Düsseldorf. Rufen Sie dazu einfach an, hier ist unsere Nummer, das ist die 00800 4464 4464. Hier nochmal die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail mit Ihrer Frage. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wir waren jetzt eben schon mal an dem Punkt, wo unser Paar, das wir uns jetzt so ausgedacht haben, zu einem Spezialisten geht, einer Spezialistin in so ein Kinderwunschzentrum. Was gibt es denn dann für dieses Paar für Möglichkeiten, doch noch schwanger zu werden?
Zunächst einmal wird eine Basisdiagnostik des Zyklus der Frau halt eben vorgenommen in den meisten Fällen. Und es gehören natürlich Hormonparameter dazu, also zum Beispiel das follikelstimulierende Hormon oder das Anti-Müller-Hormon werden abgenommen, damit man überhaupt erstmal halt eine Übersicht bekommt, wie steht es momentan um die potenzielle Fertilität dieser Frau.
Das sind alles diese Hormone, die eine Rolle spielen, dass eine Frau einmal im Monat eine Eizelle produziert, quasi
beziehungsweise das Anti-Müller-Hormon gibt halt einfach Rückschlüsse auf die Reserve, die im Eierstock ist. Mhm. Also wie viele Eizellen sind noch da, sagt nichts über die Qualität aus, nur über die reine Quantität. Mhm. Und auf Seiten des Mannes ist empfohlen, dass 2 Spermiogramme binnen 6 Wochen, also im Abstand von 6 Wochen, durchgeführt werden. Und die werden dann halt, wie gesagt, analysiert auf das Volumen, auf die Anzahl, auf die Beweglichkeit, die ist ja einfach sehr entscheidend für die Befruchtung und halt eben ja auf die normal geformten Spermien. Hm. Und dann kommen halt eben die weiteren Schritte, zum Beispiel als Verfahren, dass wir Verkehr zum optimalen Zeitpunkt empfehlen können, dass eine sogenannte Insemination durchgeführt wird. Dabei werden halt eben der Anteil der vorwärts beweglichen Spermien wird erhöht. Durch halt eben Aufbereitung im Labor.
Das heißt, der Mann gibt eine Spermienprobe ab, ein Ejakulat. Mhm. Das wird dann behandelt, sodass einfach mehr von den fitten Spermien drin sind, die Konzentration höher ist. Und damit wird die Frau dann bei der Ärztin befruchtet.
Genau, behandelt. Ja, genau, im Prinzip über einen Schlauch, über einen kleinen Katheter, halt eben, die dann in die Gebärmutter halt eben injiziert wird. Alle weiteren Verfahren sind dann der Bereich der künstlichen Befruchtung. Da sind wir bei der In-vitro-Fertilisation, Reagenzglasbefruchtung, wie es auch viele halt eben aus den Medien kennen. Und da gibt es dann eben halt die klassische In-vitro-Fertilisation, wo halt eben die Spermien aktiv oder vielmehr ein Spermium aktiv eindringen muss in die Eizelle. Dann gibt es die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Da suchen wir halt unter dem Mikroskop ein Spermium aus und injizieren das per Nadel.
Das heißt, Sie haben dann wirklich in einem runden Glasgefäß die Eizelle oder wie machen Sie das?
Ja, das runde Glasgefäß, das kommt halt einfach so ein Bildnis von früher tatsächlich. Es sind halt tatsächlich kleine Schälchen, die wir haben. Ja. Und man gibt halt auf eine gewisse Anzahl an Eizellen, eine gewisse Anzahl an vorwärts beweglichen Spermien bei der klassischen In-vitro-Fertilisation und halt eben bei der ICSI, also bei dieser Spermieninjektion, ist es halt tatsächlich so, dass wir die Eizellen befreit haben, nachdem die punktiert wurden, also aus dem Eierstock punktiert wurden.
Ausgeholt, ja.
Und dann halt eben das Ejakulat auch vorher aufgereinigt wurde und dann halt eben unter Mikroskop schauen nach wirklich morphologisch, also vom Aussehen her, gut geformten, vorwärts beweglichen Spermien.
Und denen helfen Sie dann quasi, diese Eizelle zu befruchten, weil die es vielleicht alleine nicht mehr so ganz schaffen?
Genau, meistens halt eben, wenn die Anzahl an Spermien bzw. die Anzahl an normal geformten Spermien reduziert wird.
Und dann lassen Sie diese befruchtete Eizelle ein bisschen wachsen und dann wird sie der Frau eingesetzt?
Genau, die entwickeln sich halt eben. Bei Menschen ist es so, dass wir das sogenannte Blastozystenstadium, das ist das Tag-5-Stadium, halt eben binnen 5 Tagen erreichen. Und der Transfer, so nennen wir es halt eben, dieses Embryos, erfolgt halt eben zwischen Tag 2 und Tag 5, abhängig davon halt eben, wie viele Eizellen wir befruchten konnten, beziehungsweise wie viele Eizellen per se wir erstmal gewinnen konnten und halt eben auch, wie die sich entwickeln.
Gewinnen konnten heißt ja, dass sie der Frau per Punktion, also minimalinvasiv nenne ich das jetzt mal, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, sie pieksen in das Eierstockgewebe und holen da eine Eizelle oder 2 oder 3 raus.
Genau, und zwar geht davor halt eben eine sogenannte kontrollierte ovarielle Stimulation hervor. Halt eben, die Frauen werden meistens stimuliert mit ja, FSH, also follikelstimulierendem Hormon.
Die bekommen also eine Hormone.
Die bekommen Hormontherapien. Und dann wird halt eben der sogenannte Eisprung ausgelöst und halt dem zeitentsprechend werden dann eben die Eizellen punktiert. Und natürlich, wenn die Frauen älter sind, haben wir halt in der Regel weniger Eizellen. Tatsächlich. Mhm. Also in der jungen Frau ist es im Prinzip gar kein Problem, zwischen 8 und 15 Eizellen zu gewinnen. In der älteren Frau sind wir halt tatsächlich bei 1 oder 2 oftmals.
Das ist jetzt eine schöne Überleitung zum Social Freezing. Das ist ein Begriff, der vor mehreren Jahren heftig diskutiert wurde. Gemeint ist damit, dass Frauen die Möglichkeit haben, weil sie, wie Sie eben sagten, bei jungen Frauen ist es meistens in der Regel kein Problem, mehrere Eizellen zu gewinnen. Mhm. Und dass Frauen sagen, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt derzeit kann, ich kein, möchte ich kein Kind bekommen, aber später, und sich dann die Eizellen entnehmen lassen und einfrieren lassen. Mhm. Wird das heutzutage gemacht? Wie riskant ist das?
Es wird gemacht und es wird auch immer mehr nachgefragt. Wir verfolgen das Ganze natürlich auch im deutschen IVF-Register beziehungsweise auch mit unseren eigenen Daten und die Zahl der Frauen, die sich eben für Social Freezing zum einen beraten lassen, aber auch das Verfahren durchführen, ist halt seit 2016 ungefähr deutlich steigend auch. Sehr populär wurde das zum Beispiel vor circa 2 Jahren in den USA, dass Google und Apple das halt eben für ihre Mitarbeiterinnen übernommen haben.
Da kam es auch in die Diskussion.
Genau, da war nochmal die Diskussion, da hatten wir auch so einen leichten Boom tatsächlich, weil tatsächlich in Deutschland ist es eine Selbstzahlerleistung.
Das heißt, man zahlt das komplett aus eigener Tasche.
Ja, man zahlt die Medikamente und die sind schon sehr teuer und dann halt natürlich die Punktion unter leichter Anästhesie und dann halt eben ja die Verfahren im Labor halt ja, die Bewertung der Eizellen und das Einfrieren der Eizellen und dann dementsprechend auch die Lagerung. Also man kann es als eine Art Versicherung sehen für die Zukunft.
Also das heißt, ich muss dann auch einmal im Jahr eine Gebühr zahlen, weil meine Eizelle ja irgendwo tiefgefroren lagert. Was sind das für Summen? Sind wir da im 100er, im 1000er Bereich? Also ungefähr, was kommt da auf eine Frau oder ein Paar zu? Meistens ist ja dann eine Frau.
Genau, also wir haben so einen gewissen Kostenrahmen tatsächlich in den Zentren. So per se würde ich das jetzt mal schätzen zwischen 250 und 850 Euro pro Jahr. Auch je nachdem, welche Lagerbedingungen vorherrschen, welche Überwachungssysteme vorhanden sind und, und.
Und der Eingriff selber, kostet der oder ist das da drin?
Genau, an dem Eingriff selber, das teuerste sind tatsächlich die Medikamente. Also das follikelstimulierende Hormon liegt schon doch ja, bei 1000 Euro ungefähr.
Gut, also ja. was man nicht mal so eben...
Absolut, was man eben mal nicht so zahlen kann. Und ja, die also in Summe sind wir zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Ja.
Und wie groß ist die Chance, dass wenn eine Frau dann sagt, so jetzt bin ich 38, jetzt möchte ich das Kind bekommen, hier habe ich meine Eizelle, wie groß sind die Erfolgschancen?
Je jünger die Frau halt eben beim Einfrieren war und da, wie gesagt, dieser optimale Zeitraum 22 bis 32, umso höher sind die Chancen. Und da gibt es sehr schöne Studien aus Spanien halt eben über Eizellspenden auch und wie halt eben dann verlässlich die sogenannte Baby-Take-Home-Rate ist. Also wie hoch die Chance ist, dass man wirklich ein Kind mit nach Hause nimmt. Und je jünger, da gehen wir knapp auf 100%.
Das ist ja eine ganz gute Quote.
Ja.
Das waren jetzt, wir haben jetzt auch über die finanziellen Belastungen gesprochen. Wie ist das denn jetzt mal nicht nur bei der In-vitro-Fertilisation generell, wenn ein Paar zu Ihnen kommt und versucht, schwanger zu werden, das klappt nicht. Raten Sie dann auch zu einer psychologischen Unterstützung oder sehen Sie, dass das den Paaren helfen kann? Ist das notwendig?
Ja, natürlich. Wir raten dazu und wir müssen darüber auch aufklären. Und es gibt natürlich auch in dem Bereich halt Selbsthilfegruppen. Und halt vielen Paaren natürlich hilft es auch halt über ihr Problem natürlich zu sprechen, beziehungsweise halt einfach auch sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Ja.
Man hört auch immer wieder den Ratschlag, entspannt euch doch einfach, fahrt mal in Urlaub, denkt mal gar nicht dran. Was ist davon zu halten?
Gar nichts. Tatsächlich gar nichts. Das sind Anekdoten. Es ist halt immer so ein netter Nebeneffekt. Und ja, jeder kennt vielleicht eine über 40-Jährige, die dann auf einmal schwanger wurde, nachdem dann der Hund angeschafft war oder nachdem sie eine tolle Reise in die Südsee oder so gemacht haben. Aber es ist halt mit Fakten nicht zu belegen. Nein.
Das heißt, das wäre dann eher ein Ratschlag ins Gesicht derjenigen, die versuchen, ein Kind zu bekommen. Wie groß ist denn so Ihre Erfolgsquote insgesamt mit den verschiedenen Methoden? Also ist das was, was relativ sicher gut ausgeht oder muss man da auch sagen, ist immer wieder auch Glück dabei?
Es ist immer wieder auch Glück dabei und natürlich ist es so, die Daten sind tatsächlich für die Bevölkerung einsehbar im deutschen IVF-Register und auch gut erklärt mittlerweile, dass man auch als Laie es gut versteht. Und ja, je älter die Frau ist, also bei 38 Jahren ist gut der Knick auch im IVF-Register zu erkennen. Bis dahin sind die Raten ganz gut und auch halt eben entsprechend den physiologischen Raten, sage ich mal, beziehungsweise auch ein bisschen besser. Und danach ist einfach der Knick da.
Es ist doch eine Frage des Alters auf jeden Fall. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Schwangerschaft statt Wechseljahre. Vater werden mit Ü50. Späte Elternschaft und was zu beachten ist. Jetzt wird Dr. Dunja Baston-Büst vom interdisziplinären Kinderwunschzentrum der Uniklinik Düsseldorf Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und genau diese E-Mail-Adresse haben viele angeschrieben. Ich sage es wie in jeder Sendung, wir können leider nicht alle E-Mails vorneweg beantworten. Aber ich fange mal mit ein paar E-Mails an. Da ist eins von einem Mann, der schreibt, es geht um spätere Elternschaft. Sie haben darauf hingewiesen, dass die Gesundheit des Kindes negativ sein kann, wenn der Vater auch schon älter ist, über 40, über 50. Die Frage des Hörers ist jetzt, man kann doch als Mann im Alter von 35 Jahren sein Sperma ebenfalls einfrieren lassen, kryokonservieren. Wenn man es dann einsetzen möchte, zum Beispiel im Alter von 52, ist das Sperma dann immer noch quasi das junge Sperma? Also ist das dann besser? Vermeidet man dann die angesprochenen Probleme?
Prinzipiell schon. Also es wäre das Social Freezing des Mannes sozusagen. Durchaus, ja, kann man daran denken, keine Frage. Es ist dann so ein bisschen tatsächlich die Frage der räumlichen Kapazität der Kinderwunschzentren bzw. der Kryobanken, aber auch daran könnten wir natürlich arbeiten, wenn das halt eben ja gesellschaftlich auch gefordert wäre. Aber ja, es ist so, also wenn man halt einfriert, sei es jetzt entweder Eizellen oder Spermien zu dem Zeitpunkt, dann bleibt diese Probe, diese Eizelle, dieses Sperma so alt wie zu dem Zeitpunkt. Und wenn man es halt eben 15 Jahre später nutzt, als Beispiel, dann hat man natürlich das Risiko von vor 15 Jahren.
Wobei der Unterschied ist bei Frauen, dass die Frauen von Anfang an ihre Eizellen quasi schon in sich tragen. Die reifen ja dann Monat für Monat heran. Ja. Bei den Männern ist es ja so, dass das Sperma immer neu gebildet wird. Aber trotzdem Genau. Gibt es auch da mit dem Alter Unterschiede, also Verschlechterungen.
Ja, absolut richtig. Also beim Mann gibt es halt die sogenannten spermatogonialen Stammzellen und bei der Frau sind halt die Eizellen der Frau sind bereits in der 20. Fetalwoche, also schon bei der Halbzeit ihrer eigenen Schwangerschaft, final angelegt. Danach ist es wirklich ein abbauender Prozess. Und das ist halt der große Unterschied. Aber ja, auch beim Mann hat man trotzdem diesen Alterseffekt.
Dann haben wir einen Hörer, der geschrieben hat, Stichwort Kinderwunschklinik. Er und seine Ex-Frau haben auch versucht, auf diesem Weg Kinder zu bekommen. Und er sagt, niemand hat uns vorher gesagt, dass nach dem dritten Versuch die Chance rapide abnimmt. Ist das so oder wie können Sie das bitte mal einordnen?
Ja, also es werden mittlerweile auch die sogenannten kumulativen Raten berechnet, also halt eben Raten aus einem Pool an Eizellen, die halt einmal gewonnen werden und wie hoch sind dann die Schwangerschaftsraten, wenn die genutzt werden. Und ab einem gewissen Alter, ja, nimmt diese Zahl halt nach dem dritten, vierten Versuch rapide ab, wenn bis dahin halt eben keine Schwangerschaft eingetreten ist. Ja, aber die Daten sind halt einsehbar, wie gesagt, im deutschen IVF-Register auch. Und es ist natürlich auch immer ärztliche Aufgabe, die Patienten darüber zu beraten und auch aufzuklären, ja.
Und die andere Anmerkung dieses Hörers ist die Hormontherapie, hatten Sie ja auch erklärt, dass das oft gemacht wird, die Frau bekommt Hormone, einfach um das in den Zyklus vielleicht zu stabilisieren oder auch um Eizellen zu gewinnen für eine In-vitro-Fertilisation. Und er schreibt, Hormontherapie hat große Auswirkungen auf den weiblichen Körper. Ja, sprechen wir mal über die Nebenwirkungen oder wie äußert sich das?
Genau, also im Bereich der ovariellen Stimulation wurden früher die sogenannten Agonistenprotokolle angewendet.
Das müssen Sie nochmal, Agonistenprotokolle, da bin ich jetzt ausgestiegen.
Das sind Hormonachsen tatsächlich, die genutzt werden. Früher war es quasi eher unphysiologisches Protokoll, weil durch dieses Heranreifen mehrerer Eizellen würden die sonst vorzeitig springen. Und dieser Agonist hat halt eben verhindert, dass die springen.
Mittlerweile, das ist jetzt eins der Hormone, dieser Agonist.
Also Sie sagen, ja, im Prinzip. Genau, es gibt immer zwei Medikamente Minimum, die halt eingenommen werden. Einmal ist es halt dieses follikelstimulierende Hormon und einmal ist es, früher war es der Agonist. Heutzutage nimmt man den sogenannten Antagonisten. Da sind die Beschwerden deutlich geringer. Und bei dem Agonisten setzte man tatsächlich die Frauen für knapp 2-3 Wochen in ein Wechseljahresschema. Und das sind auch die beschriebenen Nebenwirkungen in der E-Mail.
Ach so, das heißt, es waren dann wirklich diese typischen Wechseljahresbeschwerden, Hitzewallung,
Stimmungsschwankungen, ja, ja.
Und das ist aber, inzwischen gibt es da bessere Medikamente, habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, bessere Medikamente, andere Wirkungsschemata, und die werden auch kürzer eingesetzt. Also die Stimulationsdauern liegen heute meistens zwischen 8 und 14 Tagen. Früher war das, dadurch, dass der Agonist im Vorzyklus schon begonnen werden musste, zog sich das einfach über 3 Wochen meistens. Und das Protokoll jetzt ist physiologischer, ja, also mehr dem menschlichen Körper angepasst.
Also da gab es Verbesserungen.
Ja.
Dann hat eine Hörerin geschrieben, meine Tochter hat Endometriose, kann sie trotzdem schwanger werden? Wir hatten ja schon mal eine ganze Sendung zur Endometriose, weil das doch viele Frauen betrifft. Das sind, vielleicht erklären Sie mal das, Sie sind ja die Expertin. Einmal, was Endometriose ist und dann das Problem mit der Schwangerschaft.
Ja, also die Endometriose ist eine Versprengung der Endometriumzellen. Das sind die Zellen, die die Gebärmutter auskleiden halt eben. Und diese Versprengung kann halt eben auf den Eierstock sein, kann aber auch eben Adhäsionen geben am Darm, am Magen. Tatsächlich sind diese Zellen bis ins Gehirn der Frauen nachgewiesen worden.
Also an völlig verkehrten Orten.
An verkehrten Orten, die aber eben auch zyklisch, also in dem Monatszyklus der Frau agieren. Also die halt proliferieren, also sich vermehren auch und halt eben auch ja unter dem Einfluss von Progesteron sich quasi umwandeln auf eine Schwangerschaft.
Also quasi wie die, so wie ich das jeden Monat habe, meine Gebärmutter, Schleimhaut baut sich auf und dann, wenn ich meine Tage bekomme, das ist ja, weil sie sich abbaut und abgeschossen.
Genau.
Und so gibt es Einzelzellen, die genau das auch machen, nur leider am Darm, an falschen Stellen. Und deswegen tut das dann auch teilweise so weh.
Deshalb tut es halt auch weh, und man unterscheidet dabei auch zum Beispiel zwischen tief infiltrierender, also wirklich eine Endometriose, die halt wirklich tief in andere Organe auch durchaus reingeht. Und der Anteil der Endometriose-Patienten tatsächlich bei den Kinderwunschpatienten beträgt knapp ein Drittel. Also es ist deutlich erhöht.
Das heißt, das spielt da dann das Alter auch eine Rolle, oder ist das einfach nochmal ein zusätzliches Risiko? Das heißt, wenn ich Endometriose habe, dann habe ich sowieso das Risiko, dass ich schwerer schwanger werden kann. Und wenn ich dann bis 38, 40 warte, kommt das noch obendrauf quasi. Verringert das meine Chance?
Genau, das ist halt ein additiver Effekt, und man muss auch immer gucken. Früher gab es halt eben auch bei Endometriosen häufig Voroperationen, beziehungsweise es halt versucht wurde, die Endometriose zu sanieren. Und da muss man natürlich sehr restriktiv sein, wenn die Patientin Kinderwunsch hat, dass man halt eben den Eierstock quasi unberührt lässt, weil halt sonst einfach die Zahl der Follikel reduziert wird. Und das weiß man mittlerweile.
Würden Sie denn einer Patientin, die Endometriose hat, aber jetzt noch nicht operiert wurde und sagt, nee, die Operation ist nicht notwendig, ich habe zwar einmal im Monat diese Schmerzen, aber naja, würden Sie der denn raten, denken Sie an Ihre Familienplanung? Beziehen Sie das mit ein oder wie sehen
genau,
Sie das?
Genau, bei Patienten ohne Kinderwunsch ist es tatsächlich, dass halt eben die Langzeitpillen oftmals halt Erleichterung bei den Beschwerden ergeben. Aber halt im Bereich des Kinderwunschs raten wir halt eben dazu, möglichst auch frühzeitig, sagen wir mal ab 30 zumindest, daran zu denken oder sich auch dementsprechend beraten zu lassen. Ja.
Eine letzte Frage, die schaffen wir noch. Hier meldet sich ein Hörer, er ist Mitte 70, und er sagt, es ist immer wieder zu hören, dass für Kinder, die gezeugt werden von Männern in diesem Alter, wie ich jetzt bin, 70, ein erhöhtes Risiko an psychischen Erkrankungen besteht. Ist das so?
Genau, es gibt halt eben Studien über halt eben kognitive Leistungen, psychische Erkrankungen von Kindern, und halt, ja, wie es viele kennen, ADHS ist halt erhöht, ja.
Eindeutige Antwort. Willkommen in der Sprechstunde mit dem Thema Schwangerschaft statt Wechseljahre, Vater werden mit Ü50, späte Elternschaft und was zu beachten ist. Mein Name ist Christina Satori, und bei mir im Studio ist die Reproduktionsbiologin Dr. Dunja Baston-Büst vom Interdisziplinären Kinderwunschzentrum der Uniklinik Düsseldorf. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, und sie wird heute Ihre Fragen zum Thema beantworten. Rufen Sie einfach an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Viele Paare wünschen sich ein Kind, aber es klappt nicht mit der Schwangerschaft. Und wenn dann auch die Hormontherapie oder die In-vitro-Fertilisation das nicht ändern können, dann gibt es eine weitere Möglichkeit, doch noch den Wunsch nach einem Kind sich zu erfüllen, die Adoption. Aber da gibt es viel zu bedenken. Und darüber spreche ich jetzt mit Dr. Ina Bovenschen. Sie ist wissenschaftliche Referentin am Deutschen Jugendinstitut in München. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Sartori.
Hallo. Was raten Sie Eltern, die mit dem Gedanken spielen, ein Kind zu adoptieren? Was sollten die bedenken?
Also es gibt auf jeden Fall sehr gute Anlaufstellen, an die Sie sich wenden können. Das sind die Adoptionsvermittlungsstellen, die Sie erstmal ganz unverbindlich beraten können. Also darüber, was auf Sie zukommt, was eine Adoption bedeutet, was der Adoptionsprozess bedeutet, was vor allen Dingen zunächst einmal eine Bewerbung auch um eine Adoption bedeutet. Weil es tatsächlich so ist, dass alle Paare oder Einzelpersonen, die sich bewerben, nicht wirklich auch ein Kind dann adoptieren können, weil die Zahl der adoptionsbedürftigen Kinder tatsächlich nicht so groß ist in Deutschland. Mhm. Dementsprechend ist sowas, sich einzustellen auf eine Wartezeit und auch auf einen Prozess, den wir Eignungsprüfung nennen, das ist was ganz Wichtiges und deswegen ist ganz wichtig auch, erstmal sich an das Thema ranzutasten, sich gut zu informieren, was bedeutet das für mich, kommt das für mich überhaupt in Frage?
Fangen wir doch mal praktisch mit dem Eignungstest an oder dieser Eignungsprüfung. Da habe ich von mehreren Paaren gehört, die da einen sehr großen Respekt davor haben. Da gibt's irgendwie so, das scheint wie so eine dunkle große Wolke, dass man dann Besuch bekommt ohne Ankündigung und dass das ganz jahrelang dauert. Was genau wird denn da kontrolliert oder geprüft und wie lange kann das ungefähr dauern?
Also wie lange das dauern kann, kann man tatsächlich nicht sagen. Es ist so, dass das schon ein Prozess ist und das ist auch wichtig, dass es ein Prozess ist. Und der Hintergrund ist einfach, dass bei der Adoption es ja darum geht, geeignete oder die am besten geeigneten Eltern für ein Kind zu finden. Also für ein Kind, was ein Adoptionsbedürfnis hat. Und deswegen ist es wichtig, sich zu auch überlegen, erfüllen die Eltern denn auch die Bedingungen? Es ist so, dass die Adoptivkinder alle ihre eigene Geschichte mitbringen und das macht eben tatsächlich Adoptivfamilien hinterher auch so besonders und deswegen ist es auch wichtig, sich das gut anzugucken, ist eine Adoption das Richtige für mich. Dazu gehört zum Beispiel, sich auch bei den meisten Bewerberinnen und Bewerbern mit der ungewollten Kinderlosigkeit zum Beispiel auseinanderzusetzen. Da gehört natürlich auch dazu, sich mit der eigenen Lebenssituation auseinanderzusetzen. Kann ich mir vorstellen, mir zum Beispiel berufliche Freiräume zu schaffen? Und über verschiedene Themen, die Partnerschaft anzuschauen. Und auch sowas wie die emotionale Stabilität, wie gehe ich mit eventuellen Belastungen um, wie gehe ich zum Beispiel auch mit der Rolle der Herkunftseltern um, die alle Kinder mitbringen.
Das hat man ja auch oft Fragen. Noch. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so selten, dass Kinder zur Adoption freigegeben werden, aber die biologischen Eltern gibt es ja noch. Können die denn auch später nochmal auftreten im Leben des Kindes? Kann es dann sein, dass die dann plötzlich sagen, ich möchte Kontakt haben mit meinem Kind, das ich damals freigegeben habe zur Adoption?
Also es ist so, dass die Herkunftseltern für die meisten Adoptivkinder eine Rolle spielen. Die Rolle ist aber sehr unterschiedlich. Was rechtlich nicht geht, ist, dass die Herkunftseltern, wenn die Kinder adoptiert sind, sagen, ich möchte jetzt Kontakt und die das auch einfordern können. Da gibt es kein Recht tatsächlich der Herkunftseltern darauf. Aber es gibt tatsächlich auch viele Adoptivkinder, die Informationen irgendwann wünschen oder mehr wissen möchten über ihre eigene Herkunft. Also dass gerade dieses Wissen, wo komme ich her, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe, warum bin ich so, wie ich bin von meiner Persönlichkeit, ist eine Frage, mit der sich auch viele Adoptivkinder beschäftigen. Und deswegen ist dieses Thema Informationsaustausch im weitesten Sinne, also es kann ja über Briefe, Nachrichten passieren, muss kein persönlicher Kontakt sein, ist einer, den die Bewerberinnen und Bewerber um eine Adoption mitdenken sollten. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Vorbereitung eben.
Also sich darüber klar zu werden, das kann auf die Familie zukommen, wie reagiere ich, kann ich damit umgehen, wie handhabe ich das ganze Thema, wann sage ich meinem Kind, dass es adoptiert ist zum Beispiel?
Eigentlich gilt die Regel von Anfang an. Also das heißt, in der Vorbereitung wird mit den Paaren auch darüber gesprochen, wie sie, sag ich mal, mit einem Säugling, mit einem Neugeborenen, wenn sie das aufnehmen, wie sie mit dem dann darüber sprechen können. Also wie sie das zum Teil der Normalität als Familie auch machen können, ohne jetzt die Adoption ständig in den Vordergrund zu stellen. Aber dass sie das Thema schon mitdenken. Also zum Beispiel durch ein Foto der leiblichen Mutter, wenn sie eins haben. Oder dass sie zum Beispiel mit dem Kind darüber sprechen. Es gibt auch noch die Mama, Ingrid zum Beispiel. Und dass sie dadurch auch diesen Teil des Kindes, die Herkunftsfamilie ist ja Teil des Kindes, egal wie groß der ist, dass sie das auch aufnehmen können in ihren Alltag. Und dass es dann nicht mehr so einen Aufklärungsmoment eigentlich gibt, der ist oft schwierig. Also dass man dann den Punkt findet, jetzt sage ich, sondern dass es eigentlich von Anfang an mitgedacht wird, Und das ist etwas, wo wir sagen würden, das ist Offenheit für die Herkunftsfamilie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch Eltern mitbringen, als, sag ich mal, als besondere Entwicklungsaufgabe, die Adoptivfamilien haben.
Sie sprachen jetzt eben an, dass Sie darauf auch hinweisen. Oder gibt es denn so Vorbereitungsseminare oder haben Sie da irgendwelche Unterstützung, die Sie den Eltern anbieten können, vor, während und auch nach der Adoption?
Genau, also Adoptionsvermittlungsstellen sind da sehr gut aufgestellt. Das heißt, es gibt umfangreiche Seminare vorher, wo verschiedene Themen besprochen werden. Also neben rechtlichen Grundlagen auch solche Themen, wie ich die gerade angesprochen habe. Also zum Beispiel die Verarbeitung der eigenen Kinderlosigkeit, auch der Umgang mit der Herkunftsfamilie, vielleicht auch mit Informationslücken, die da sind, dass man eben nicht weiß, wer die Herkunftseltern ist und wie man das mit dem Kind bespricht. Und das hört nicht auf mit dem Punkt, wo die Eltern dann das Kind bei sich aufnehmen. Dann gibt es zunächst einmal so eine Zeit, wo sie noch intensiver begleitet werden. Und auch danach, wenn die Adoption dann ausgesprochen wird, also wenn die Eltern rechtliche Eltern werden, gibt es ein Recht auf Unterstützung durch die Adoptionsvermittlungsstellen und natürlich auch durch andere Fachstellen. Und gerade die Adoptionsvermittlungsstellen haben da so eine Lotsenfunktion, dass sie auch die Eltern unterstützen, andere Unterstützungsangebote wahrzunehmen, je nachdem, was die Familien brauchen.
Adoptionen können Kindern ein Zuhause in einer Familie bieten und Eltern einen Kinderwunsch erfüllen. Was dabei zu beachten ist, damit eine Adoption für alle Beteiligten möglichst positiv verläuft, darüber sprach ich mit Dr. Bovenschen vom Deutschen Jugendinstitut in München. Vielen Dank.
Dankeschön.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast.
Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt stellen an unsere Expertin Dr. Baston Büst vom Kinderwunschzentrum der Uniklinik Düsseldorf. Frau Gierke wartet schon ein bisschen länger. Hallo Frau Gierke, guten Tag.
Also ich heiße Etta Gierke und ich hatte keine Fragen, sondern ich wollte einen Beitrag eigentlich machen in dem Sinne, dass ich auch nochmal ermuntern möchte oder sagen möchte, es gibt auch ganz andere Fälle. Also ich bin mit 43 Jahren auf natürlichem Wege schwanger geworden. Der Vater hatte mein Alter. Das Kind ist gesund und leidet auch nicht unter Intelligenzmangel. Und ich finde sowas ganz wichtig, dass man also auch nicht immer nur sagt, was alles auch bei älteren Eltern, egal ob reproduktiv erzeugt oder natürlich, schiefgehen kann, sondern ich kenne auch aus meinem Bekanntenkreis genug Fälle, wo das alles gut geht und schön, auch die Kinder später keine irgendwelchen Nachteile haben. Und mir ist beim Zuhören auch eingefallen, mein Vater war selber auch ein alter Vater. Mhm. Ich hatte eine sehr junge Mutter, aber auch meine Geschwister und ich haben keinerlei Spätfolgen oder negative Art gehabt. Und ich finde wichtig, dass sowas auch gesagt wird.
Ja, finde ich auch. Vielen Dank deswegen, dass Sie angerufen haben. Schön und alles Gute für Sie und Ihre Familie.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Tschüss. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Hallo?
Hallo.
Guten Tag. Haben Sie eine Frage?
Ja, und zwar würde mich mal interessieren, wie genau die Definition von spät in diesem Sinne ist. Also ich hatte das Programm gehört und war direkt interessiert und dachte mir, okay, das ist ja toll, jetzt wird endlich mal über eine Situation gesprochen, in der ich und meine Freundin mich befinden. Also ich bin 32, sie ist 28 und ich war dann ein bisschen überrascht, dass es dann um Schwangerschaft mit 43 zum Beispiel ging, weil ich das so verstanden hatte, dass, ab Mitte 20 nehmen dann die Chancen für eine Schwangerschaft bei der Frau ab und die Chancen auf Krankheiten zu, also
ja,
das sozusagen.
Ordnen wir vielleicht nochmal ein. Guter Hinweis.
Genau, wie ist da das Risiko? Denn also ich als Mann bin da sowieso ein bisschen unbedarfter, aber mich würde da interessieren, ab wann man sich sozusagen so ein bisschen Sorgen machen sollte. Wann ist Torschlusspanik ein bisschen gerechtfertigt?
Ja, gebe ich gleich mal weiter an Frau Baston-Büst.
Genau, Torschlusspanik bei der Frau ganz klar ab 35 tatsächlich. Also momentan mit 28, wenn sie sich halt für die Zukunft vielleicht einfach ein bisschen absichern wollen, wäre es möglich, beim niedergelassenen Frauenarzt mal die Hormonwerte zu bestimmen, dass man so eine erste Erfassung hat und abhängig davon halt eben auch zu überlegen, wie ist halt die Planung oder wenn das halt eben auch in Frage käme, halt an Social Freezing zu denken, dass man quasi die jungen Zellen aufbewahren würde für halt spätere Elternschaft im Sinne von, wir möchten erst Karriere machen. Ja, dass man einfach eine Option hat für später. Aber so per se 28 und 32 ist durchaus nicht alt. Also bei der Frau, wie gesagt, ab 35, beim Mann halt eben über 50.
Also Sie müssen jetzt noch keine Strampler kaufen, aber das Thema im Hinterkopf haben.
Okay, vielen Dank.
Danke für ihn. Gerne. Alles Gute. Herr Mennecke ist in der Leitung.
Ja, welche Bedeutung hat denn bei einer Risikoschwangerschaft die Ernährung, insbesondere eine vegetarische Ernährung?
Gebe ich auch gleich weiter.
Ja, also aus Studien weiß man halt eben, man hat ein sogenanntes Priming. Also wie gesagt, die Zeit vor dem Eintritt einer Schwangerschaft ist sehr entscheidend. Also man sollte schon ein Jahr vorher quasi als Frau auch gesund leben. Und ja, man kann halt einfach, wie es auch eben in dem Telefonbeitrag war, man kann Diabetes oder halt das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes auch mit einer gesunden Ernährung, gegebenenfalls einer Ernährungsberatung halt eben senken. Und generell vegetarische Ernährung spricht halt eben gar nichts gegen in einer Schwangerschaft.
Was ja immer gesagt wird, ist, Frauen mit Kinderwunsch sollten auf die Folsäure achten.
Genau, die Folsäure ist halt als Prophylaxe gegen den Neuralrohrdefekt.
Aber Fleisch ist jetzt nicht unbedingt notwendig.
Nein, Folsäure kann man ganz einfach substituieren halt mit Tabletten. Sind auch meistens halt sehr einfach einzunehmen. Also das ist überhaupt gar kein Problem und halt eben auch schon ab dem Bereich des Kinderwunsches wirklich auch empfohlen. Ja.
Danke für Ihre... Ja, oder haben Sie noch? Sagen Sie?
Wollten Nein, Sie? Danke.
Gut, danke für Ihren Anruf. Danke für Ihre Frage.
Dankeschön.
Und dann haben wir noch jemanden in der Leitung. Hallo?
Ja, hallo, ich bin die Frau Schmidt, Carmen. Ich habe folgende Frage. Und zwar wurden bei mir schon mehrmals Blastozyten eingepflanzt oder eingeführt, aber es kam nie zu einer Einnistung.
Ja, ja. Ich frage, gib das mal weiter und vielleicht könnten Frau Baston-Wüst, könnten Sie gleich mal kurz sagen, was eine Blastozyte ist, Zyste ist?
Genau, die Blastozyste ist der menschliche Embryo an Tag 5 seiner Entwicklung. Physiologisch sollte ein Embryo an Tag 6 halt eben sich einnisten in der Gebärmutter, weil wir normalerweise im Körper der Frau halt eben die Passage haben vom Eierstock, die Aufnahme in den Eileiter und den Übergang zum Uterus. Das wird halt im Labor ja nachgestellt in dem Moment. Und es kann halt einfach ja unterschiedliche Gründe haben. Wir haben natürlich auf der einen Seite halt eben keine Einnistung, beispielsweise bei chromosomalen Aberrationen, also chromosomalen Auffälligkeiten des Embryos. Da könnte man natürlich in den Bereich der Diagnostik gehen. Aber es gibt auch auf Seiten der Gebärmutterschleimhaut zum Beispiel Auffälligkeiten, die untersucht werden können. Also da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten.
Sind Sie denn schon mal diesbezüglich untersucht worden, woran das liegen könnte?
Genau, das hat man schon gemacht. Man hat gesagt, also mein Mann und ich, wir wohnen uns genetisch zu nahe.
Dann ist eine Art Genetik gemacht worden.
Ja, jetzt kommt mein halt Einwand, den ich in jeder Sendung sage. Frau Baston-Wüst kann jetzt leider keine, also ich kann natürlich keine Diagnose auf dem Sender stellen. Dazu kennt sie zu wenig ihre Daten. Aber dann sollten Sie vielleicht im Hinterkopf behalten, dass man nochmal auch andere Sachen also untersucht, zum Beispiel Ihre Gebärmutterschleimhaut, ob es da Probleme gibt und dann das mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin besprechen.
Ja, da ist man schon dran. Ich dachte nur, Sie hätten da noch irgendwie Erfahrung.
Ja, da müsste man wahrscheinlich noch mal genauer, müsste wirklich der Arzt, die Ärztin, die sie untersucht und dann alle Daten hat, dann wahrscheinlich noch mal genau gucken. Es kann anscheinend an verschiedenen Dingen liegen, wenn die sich nicht einnistet. Vielen Dank für Ihren Anruf und wir drücken Ihnen die Daumen. Ich wünsche Ihnen, dass es doch noch klappt. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Partner alles Gute. Danke für Ihren Anruf. Wir haben immer noch ganz viele Mails. Eine, ich versuche es mal relativ schnell ein paar hier zu machen. Ein Herr sagt, die Daten von seinem Spermiogramm, das ist ja, wenn die Spermien des Mannes so genauer untersucht werden, sind katastrophal, obwohl er erst 30 ist. Er glaubt, dass das an einem Arbeitsunfall liegen könnte mit Chemikalien. Wir haben große Sorgen um die Gesundheit potenzieller Kinder. Gibt es Testmöglichkeiten, um das Risiko einzugrenzen, wenn die Spermienqualität schlecht ist?
Natürlich könnte man halt eben auch auf ja, teratogene Wirkung von Chemikalien untersuchen, im Sinne von, man könnte ein genetisches Panel machen aus den Ejakulaten. Ganz dringend würde ich aber dann tatsächlich auch eben ja, dazu raten, ein Kinderwunschzentrum zu konsultieren, wenn halt eben die Spermiogrammwerte schon sehr, sehr schlecht sind, weil Ultima Ratio in dem Fall hat eben tatsächlich diese Spermieninjektion.
Wo man den Spermien nochmal hilft, in die Einzelne einzudringen, weil sie dann eben nicht so gut sind. Ja. Also hier auf jeden Fall der Gang dann in die Kinderwunschklinik. Dann haben wir mehrere Mails, ich fasse die mal zusammen, da geht es um Alternativmedizin, also Akupunktur und Kräuter, chinesische Medizin. Kann das helfen, schwanger zu werden, wenn man vorher Probleme hatte?
Das kann helfen, aber da sind wir natürlich auch immer in dem Bereich halt eben, das hilft auch zum Beispiel keiner 45-Jährigen mehr zu mehr Eizellen. Also es ist halt eher ein substituierender und ein additiver Effekt. Und den kann man auch nachweisen.
Und ersetzt das dann den Gang ins Kinderwunschzentrum?
Nein.
Oder?
Nein.
Das heißt, das kann ich vielleicht zusätzlich machen?
Genau, das ist zusätzlich.
Und da gibt es auch Studien, die das zeigen. Ja, was wäre das dann? Ich habe ja mehrere Sachen genannt. Die Akupunktur, die Kräuter oder die chinesische Medizin?
Genau, man darf es tatsächlich nicht in einen Topf alles werfen. Ja. Also es gibt halt separate Studien voneinander. Und ja, da sieht man einen zusätzlichen Effekt. Ja.
Dann haben wir eine Frage ist es, genau. Ist es richtig, dass es nach dem ersten Kind einfacher ist, schwanger zu werden? Auch dann, wenn man dann schon 36 ist? Also es stimmt schon. Ich habe immer auch davon gesprochen, wenn man zum ersten Mal das Kind mit 40 bekommt zum Beispiel. Spielt es eine Rolle, ob es um das erste oder zweite oder dritte Kind geht? Wenn ich 40 bin, sagen wir mal.
Ja, also erfährt man immer wieder tatsächlich auch, dass das erste Kind halt immer so das Schwierigste quasi ist und dann so der Knoten geplatzt ist. Allerdings, wenn halt eben an das zweite oder dritte Kind halt eben auch in einem Alter von über 40 gedacht wird, ist es trotzdem schwierig.
Das heißt, das bleibt, das ist dann, genau. So, dann haben wir eine Dame, möchte anonym bleiben. Sie hat das Social Freezing genutzt. Mittlerweile bin ich 27 und habe zwei Kinder. Die Eizellen sind noch eingefroren. Bisher musste ich nicht auf sie zurückgreifen, doch ich bin froh, es gemacht zu haben. Wenn ich in den nächsten Jahren noch ein Kind möchte, ist es dann mit über 40 sinnvoller, den natürlichen Weg zu versuchen oder soll ich auf die eingefrorenen Eizellen zurückgreifen? Wie wäre da Ihre Abwägung, fragt sie.
Ich würde tatsächlich auf die eingefrorenen Eizellen zurückgreifen bei über 40, weil einfach das Risiko wirklich für die Trisomien einfach sehr, sehr hoch ist. Also ich möchte natürlich jetzt auch nicht sagen, dass das Leben mit einem Down-Syndrom-Kind schlimm sei oder es irgendwie halt eben nachteilig sei, aber man muss einfach auf dieses Risiko aufmerksam sein.
Und dann
halt eben auch für sich selbst erwägen, möchte ich das in Kauf nehmen oder eben nicht.
Genau.
Und dementsprechend würde ich tatsächlich auf die jungen Eizellen zurückgreifen.
Weil das muss man sagen, wenn eine Eizelle, die, sagen wir mal, wenn ich 30 war, eingefroren wird dann, und ich taue die wieder auf, um die einzusetzen, das ist eine jüngere Eizelle als die, die ich dann, wenn ich 40 bin, persönlich produziere.
Ja.
Die zweite Frage ist, was, wenn ich diese Eizellen nicht mehr brauche, die ich eingefroren habe, wenn ich jetzt keinen Kinderwunsch mehr habe, kann ich die spenden?
Eizellspende in Deutschland ist verboten.
Gut, also das geht nicht.
Nein, das geht nicht.
Ganz klare Antwort. Und dann hier wird nochmal betont, das ist eine Anregung, aber ich finde, das können wir jetzt auch nochmal sagen, es ist keine Frage. In den Kinderwunschkliniken wird zu wenig Fokus auf den psychologischen Aspekt einer solchen Behandlung gelegt. Es wird kaum aufgeklärt, was das unter Umständen mit einem und der Partnerschaft macht. Vor allem die Enttäuschung, wenn es nicht geklappt hat, wird zu selten thematisiert. Ist das ein großes Problem? Wie sehen Sie das? Wie schlimm kann das die Paare mitnehmen?
Es ist bestimmt für die Beziehung der Paare ein sehr, sehr großes Problem. Aber auch da gibt es tatsächlich mittlerweile, ja auch dank Corona, halt digitale Entwicklungen. Also man muss sich tatsächlich nicht unbedingt mehr eine Konsultation beim Psychosomatiker oder beim Psychologen vereinbaren, sondern kann halt eben auch digitale Wege nutzen und relativ anonym, wenn man das auch möchte, tatsächlich sich Hilfe holen. Da gibt es Möglichkeiten und die sollten auch genutzt werden. Und die meisten Kinderwunschzentren weisen auch darauf hin, spätestens auf Nachfrage.
Ja. Also schon ein wichtiger Punkt. Hier hat ein Paar sich für eine In-vitro-Insemination entschieden. Das war, können Sie noch mal schnell sagen?
Genau, In-vitro-Insemination. Insemination ist halt eben die Aufreinigung von Spermien zur Erhöhung der beweglichen Spermien und dann halt eben die Applikation in den Uterus.
Mhm. Okay, und dabei hatte meine Freundin bei der letzten Hormonspritze, das hatten Sie ja auch gesagt, dass das mit den Hormonen einhergeht, in der Nacht vor der Entnahme extrem starke Schmerzreaktionen. Gleich nach der Entnahme der Follikeln sind diese Schmerzen weg. Ist das typisch? Ist das eine Reaktion auf die hormonelle Behandlung? Oder, das hat wohl die Ärztin angedeutet, ist das ernährungsbedingt?
Nein, ernährungsbedingt ist es nicht. Es ist tatsächlich so, hierbei in dem Fall gab es eine hormonelle Stimulation, also sind auf dem Weg der In-vitro-Befruchtung, also der klassischen Reagenzglas-Befruchtung. Und wenn halt eben, ja, mehr als, also der Körper ist darauf ausgelegt, dass halt ein, vielleicht auch zwei Eizellen im Prinzip pro Monat reifen final. Und da werden halt eben tatsächlich auch zwischen 8 und 15 Eizellen abpunktiert und dadurch hat man auch eine Größenzunahme des Eierstocks und das führt auch zu diesen Befindlichkeiten und auch zum Schmerzempfinden, ja.
Gut, und dann haben wir noch Frau Schwab in der Leitung. Hallo Frau Schwab, guten Tag.
Ja, hallo. Ich rufe aus Hamburg an und wollte aus eigener Erfahrung noch einmal auf etwas hinweisen. Ich habe mit 43 mein erstes Kind bekommen, weil eine Chlamydieninfektion dahinter steckte. Diese wurde zwar behandelt, aber offenbar nicht richtig. Und da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass so etwas auch, also eine Geschlechtskrankheit, eine verschleppte, die man ja nicht bemerkt, ne? Dass das auch ein Grund sein kann und dass da offenbar wirklich ein Spezialist mit dem richtigen Antibiotikum, wo es ja auch offenbar unterschiedliche gibt, dagegen angehen muss, weil kaum hatte ich das richtige Antibiotikum aufgegessen, da wurde ich schwanger. Und ich hatte jahrelang, habe ich nicht, soll das? Und ich, ist doch alles, das wollte ich nur unbedingt nochmal loswerden.
Ja, guter Hinweis. Ja, danke schön. Dann sagen Sie uns jetzt aber auch, wie alt Ihr Kind jetzt ist.
Oh, das ist schon lange her, der ist schon 20.
Ah ja, schön.
Ich hatte auch keine Probleme, aber trotzdem ist es natürlich schöner, jünger Mutter zu werden. Jetzt bin ich schon alt und dann kriegt man ja auch verschiedene Dinge aus einer anderen Sicht mit und man päppelt sein Kind auch ein bisschen zu sehr, wenn man ältere Mutter ist. Also ich bin schon eher dafür, jungen Kinder zu kriegen.
Ja, auf der anderen Seite, vielleicht waren Sie auch schon ein bisschen entspannter dann, weil Sie einfach schon mehr Lebenserfahrung hatten. Also es wird schon alles richtig sein. Jetzt ist er 20, er oder sie kann Ihnen helfen, die Einkaufstüten hochzuschlagen. Schleppen wenigstens. Das ist das praktische Alter von den Kindern. Vielen Dank für Ihre Anmerkung. Sehr wichtiger Hinweis und alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Danke.
Ist das öfters so, dass man dann plötzlich entdeckt?
Ja, das ist definitiv öfters so und halt Chlamydieninfektionen können auch dazu führen, dass halt die Eileiter verkleben, sodass die Eizelle halt nicht mehr vom Eierstock Richtung Uterus halt eben wandern kann, beziehungsweise die Spermien halt eben den anderen Weg. Und von dem her, ja, es muss behandelt werden.
Gut, dass wir den Hinweis noch hatten. Schwangerschaft statt Wechseljahre, Vater werden mit Ü50, späte Elternschaft und was zu beachten ist, das war heute unser Thema. Vielen Dank an Sie, Dr. Baston-Büst, für Ihre vielen Antworten und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und auch Anregungen. Mein Name ist Christina Satori, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, machen Sie es gut.